Die Welt steht Kopf. Es ist unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein, das diese Welt kreiert. Zeit für eine Bewusstseinsbefreiung aus dieser Box, in die wir uns haben hineinpressen lassen. Und ich freue mich, dass der Raik Garve einmal wieder hier im Studio ist und seinen Weg der Bewusstseinsbefreiung hin zu einem ganzheitlichen Denken out of the box hier darlegen wird. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Raik, wir haben ja schon einige Gespräche geführt, wo es darum ging, das bisher für wahrgehaltene zur Seite zu legen bzw. in Frage zu stellen. Ich sag mal, die letzten 2 Jahre waren gute Zeit dafür, weil etliches offenbar wurde, was offensichtlich nicht stimmte. Und noch immer, ja, werden wir damit bombardiert. Bewusstseinsbefreiung. Was bedeutet das für dich?
Naja, man muss sich vielleicht fragen, bei dem Wort Bewusstseinsbefreiung, von was denn befreien? Ja? Und ich hatte ja schon in einem vorherigen Interview gesagt, das Grundproblem ist ja nicht das System da draußen. Also dieser Satz, wir müssen nicht aus dem System raus, sondern das System muss aus uns raus. Und darum geht es jetzt. Das heißt, dieses System, was im Außen ja sich nur zeigt, aber letztendlich verinnerlicht ist bereits bei vielen Menschen, agiert ja im Außen, aber es agiert vor allen Dingen im Inneren und bringt Menschen zu einer bestimmten Handlungsweise. Und wir sehen das ja. Die Medien brauchen ja nur bestimmte Reize triggern, bestimmte Muster, die ja schon verinnerlicht wurden, konditioniert sind. Und dann verhalten die Leute sich wie Marionetten, auf Knopfdruck, auf Befehl. Ja. Und sie glauben aber, das ist das Verrückte an der ganzen Sache, selber frei zu entscheiden.
Das sei ihr eigenes, ihre genau. eigene Meinung.
Das heißt also, wenn wir von Befreiung des Bewusstseinsraumes sprechen, dann reden wir eigentlich davon, dieses, nennen wir es ruhig satanisches System, dieses sehr eng gestrickte Weltbild zu erweitern. Man könnte auch sagen, zu sprengen oder eine Weltbilderschütterung herbeizuführen. Aber das sind die Dinge, man könnte auch sagen, outside the box. Also wir leben quasi in einer Box. Das ist vielen nur nicht bewusst, weil sie die Grenzen dieser Box nicht als Grenzen wahrnehmen. Sie spüren vielleicht Ängste, aber die Ängste sind letztendlich die Mauern, in der sich diese Box letztendlich zeigt. Ja. So, und das heißt also, Befreiung unseres Bewusstseins, unseres schöpferischen Bewusstseinspotenzials, heißt wirklich, dass wir erkennen, wir stecken in einem mentalen Gefängnis, in einer mentalen Käseglocke drin. Das müssen wir uns erstmal bewusst machen. Das heißt, dieses Problem, was wir heute haben, müssen wir uns erstmal wirklich bewusst werden. Sonst können wir gar nicht über Lösungen sprechen. Weil wenn man Lösungen präsentiert und das Bewusstsein für das Problem ist noch gar nicht vorhanden, dann haben die Lösungen auch keine wirkliche können Wirkung erzielen. Und wenn wir uns also jetzt sagen, okay, der Bewusstseinsraum ist jetzt ja beschränkt worden, dann müssen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Denn die Denkweise, die in diesem Bewusstseinsraum jetzt ja nur stattfinden kann, hat ja auch zu den Problemen, Herausforderungen geführt, die wir heute haben. Und vielleicht können wir erstmal so eine Ist-Analyse kurz machen, um zu erkennen, dass...
In deiner altbewährten Art.
Naja, es soll ja anschaulich sein.
Ja, ja.
Genau. Also, wenn wir sagen, wir haben ja heute Herausforderungen und entsprechende Entwicklungsengpässe. Und diese Entwicklungsengpässe können aber, wenn wir sie überwinden, die Wachstumsbereiche der Zukunft sein. Da geht es vor allen Dingen jetzt um das Thema Gesundheitsanalphabetismus und Wunderpille-Glaube. Das haben wir jetzt in der Pandemiezeit sehr gut sehen können. Viele glauben immer noch, irgendeine Art von, ja, Medikament, Therapie, Spritze, was auch immer, kann ihnen sozusagen das Heil bringen. Das können sie aber nur glauben, solange sie keine Ahnung haben. Also solange sie, was gesundheitliche Themen anbelangt, unwissend sind. Das ganze Thema Ängste, damit läuft das System. Das System profitiert von Ängsten, es induziert Ängste und es lebt von Ängsten. Also Angst vor Armut, Angst vor Krankheit, Angst vor Tod, Angst vor Zukunft. Arbeitet die ganze Zeit mit. Also wir sind quasi aus der einen Geschichte raus, jetzt kommt die nächste große Angst, Kriegsgefahr, Zukunftsängste.
Die Aliens kommen bestimmt auch.
Dann kommt auch nochmal irgendwas in der Art. Ja. Aber es ist einfach ein Spiel der Ängste momentan. Ja. Umweltverschmutzungen und daraus resultierende komplexe Krankheitsmuster, die wir heute haben. Großes Thema. Also wir haben den Planeten seit 200 Jahren im Rahmen der Industrialisierung eingesaut, zerstört. Eine bestimmte Denkweise hat das gemacht. Viele Menschen geben ihre Eigenverantwortung an Experten ab. Sehen wir auch.
Ganz kurz, das Denken, ja, das, die Denkweise ist es.
Es ist nur die Denkweise, aus der ein bestimmtes Handeln resultiert. Ja. Ja, und das Handeln ist also eigentlich nebensächlich.
Das eigentliche Zerstörerische ist die Denkweise.
Ist die Denkweise, ja. Es ist sogar eine selbstzerstörerische Denkweise. Ja. Deswegen sage ich auch immer, es ist eine Art von Gedankenvirus, ein Gift, was denjenigen dazu veranlasst, auf eine selbstzerstörerische Lebensweise sich zu besinnen oder zu beziehen. Und das ist das Gefährliche. Und das müssen wir erstmal erkennen in unserem Kopf. Wir brauchen also wirklich erstmal ein Bewusstsein für diese, man könnte fast sagen, unser Bewusstsein ist befallen worden, wirklich von einem Gedankenvirus. Aber wirklich wortwörtlich, der Virus, das Gift. Und dieses Gift wirkt, es wirkt. Ja. Es wirkt sehr subtil und die Menschen verstehen es nicht, weil alle sich so verhalten. Das ist die Normopathie.
Absolut.
Und die Normopathie führt uns in den Untergang. So. Und ich merke, ich sehe das und ich möchte das nicht. Ganz einfach. Ja, und ich glaube, der Lösungsschlüssel liegt wirklich darin, sich das erstmal bewusst zu machen. Was im Außen passiert, ist alles eine Seite, aber viel wichtiger ist, was in unserem Bewusstseinsraum täglich praktiziert wird, was für einen inneren Dialog wir täglich führen. Ja? Und wie gesagt, Abgabe an der Eigenverantwortung an Experten ist fatal. In so einer Zeit sowieso.
Ja. Ja?
Sehen wir ja. Naturentfremdung, Technisierung, das sind alles die Folgen, die wir heute haben aufgrund dieser beschränkten Sichtweise, beschränkten Denkweise. Informationsinflut, viele Menschen können mit dem, was heute im Informationszeitalter ihnen geboten werden, gar nicht mehr umgehen. Das heißt, sie haben keine Kapazitäten, das so richtig zu verarbeiten, weil ihm letztendlich eine Art von Ordnungssystem fehlt, ein Bezugssystem, ein Rahmen, in dem sie das vernünftig für sich bewerten können. Entsprechend fallen die Leute in eine Art von Analysefalle, also sie verlieren sich in unwichtigen Details. Die Medien helfen noch natürlich, weil sie dann immer so wie so ein Scheinwerferkegel auf die entsprechenden unwichtigen Themen richten. Mal ganz ehrlich, unwichtige Themen, die werden aber mit einer Lupe groß gemacht. Ganz großes Thema, wir haben ein veraltetes Schul- und Bildungssystem, was letztendlich nur eine Art von Abrichtung ist. Es dressiert Kinder, es konditioniert sie, es macht sie zu Sklaven, zu Pflichterfüllern, aber es unterstützt sie nicht wirklich in ihrem Potenzial. Nein.
Ja.
Und wenn man das Ganze sozusagen oben drauf setzt, wir haben ein atheistisch und materialistisches Weltbild, eine sehr materialistische Sichtweise. Und daraus hat sich letztendlich auch eine sehr, na, man könnte sagen, getrennte Weltsicht ergeben.
Wobei die, die das propagieren, sehr wohl um die Spiritualität wissen und die spirituellen Gesetze.
Also auf einer ganz hohen Verständnisebene, ja.
Das Volk wird im Materialismus gehalten, dadurch klein gehalten, weil wenn du denkst, du bist nur dieser Körper, der vergeht, wenn du vergehst, dann bin ich natürlich ganz klein.
Richtig.
Ja. Und also das sozusagen für das Volk gibt es den Materialismus, aber für die, die, sag mal, die Strippen ziehen, sehr wohl Okkultismus und alle möglichen spirituellen Gesetze. Ja, das wollte ich nur mal eben einwerfen.
Das ist völlig richtig.
Ne, dass das keine Materialisten sind.
Ja, also in gewisser Weise schon. Da können wir vielleicht auch noch mal drüber speziell. Nicht heute, aber da könnte man noch ein bisschen mehr zu sagen, weil auch die nicht an der Spitze des Verständnisses aus meiner Sicht stehen.
Ja.
Ganz weit oben.
Ja.
Das ist eher so Zwischendeck, was du beschreibst gerade. Ja. So in dieser Macht- und Kontrollpyramide.
Okay.
Vielleicht noch mal diese nächste Abbildung, die noch mal wirklich das zeigen soll, diese Sichtweise, die wir heute haben.
Die getrennte
Weltwahrnehmung. Die Welt ist ein komplexes System, ein vernetztes System. Wir sind Teil dieses Systems, wir sind mit der Welt vernetzt. Wir werden aber nicht so ausgebildet. Wir lernen eigentlich nur in Schubladenkategorien zu denken. Und das ist unser Dilemma. Dadurch ist uns nicht bewusst, dass diese ganzen Vernetzungen, diese Verbindungen, die es zwischen den einzelnen Aspekten des Seins gibt, letztendlich natürlich auch Einfluss haben. Das heißt, wenn wir an einer Stellschraube hier irgendwo drehen, hat das auf das gesamte System Auswirkungen. Und dessen sind wir uns nicht bewusst. Ja, wenn wir also hier auf diesem Planeten irgendwas machen, haben wir ja gemacht, Industrialisierung, Planeten eingesaut, denken wir, das ist nur lokal. Nein, das wirkt sich auf die gesamte Erde auf. Ja. Auch andere Länder, die uns nachäffen jetzt, die sagen, okay, wir wollen jetzt auch sowas wie ihr Industrialisierung machen. Ja, die sind zwar weit weg, vermeintlich, aber das, was sie in die Atmosphäre blasen, vielleicht ungefiltert, das breitet sich überall aus.
Mhm.
Das ist ja auch nachweisbar in den entsprechenden Eisbohrkernen und so weiter. Also man kann wirklich sehen, wann der Mensch angefangen hat, die Natur auszubeuten und einzusauen.
Und da ist es auch wieder die Denkweise.
Es ist immer die Denkweise.
Ja, also das Egoistische, das Betriebswirtschaftliche statt Volkswirtschaftliche.
Monokausal, nur eine Richtung.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn ich nicht vernetzt denke, dann bin ich mir auch nicht der Konsequenzen wirklich bewusst, die mein Handeln hat. Und das ist fatal.
Ein bisschen auf mich.
Auf mich, auf mich und natürlich auch auf andere. Und vor allen Dingen auch, dass bestimmte Einflüsse verstärkende Effekte haben können, wo sich Dinge aufschaukeln können. Ja. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann denke ich, ich kann machen, was ich will. Das ist so eine typische satanische Agenda. Ich brauche keine Konsequenzen befürchten. Ich kann machen, was ich will. Ja, das wird noch lustig für diejenigen, die so glauben. Mhm. Weil auch karmische Gesetze werden weiter wirken. Die werden ja nicht ausgeschaltet deswegen. Nur wenn wir sie ausblenden. Ja. Das heißt also, wir müssen wirklich erstmal verstehen, Bewusstsein ist ja nichts anderes als die Summe, könnte man sagen, unserer Glaubensüberzeugungen, wenn man so möchte. Also letztendlich ist es eine bestimmte Weltsicht, ein bestimmtes Weltbild, was jeder in sich hat. Und Denken, wenn man das auch mal definiert als Begriff, Denken ist ja auch nichts anderes als die Fähigkeit, Dinge zu erkennen und zu beurteilen. So steht es im Duden drin. Mhm. Das heißt, wenn ich etwas erkennen kann, hat das was mit meiner Wahrnehmung zu tun. Ja. Und die Wahrnehmungsbrille letztendlich ist wieder mein Weltbild. Mhm. Wenn ich etwas beurteile, setze ich es in Beziehung zu anderen Dingen. Das setzt voraus, dass ich auch weiß, wie die Dinge miteinander verknüpft sind. Also letztendlich eigentlich auch wieder vernetztes Denken. Ja, und wo wir eigentlich auch wieder hin müssen, um die Probleme, die wir momentan durch das nicht vernetzte Denken entstehen haben lassen.
Man könnte es natürlich auch umgekehrt, also dass ich ein Projektor bin, der sozusagen durch eine bestimmte Brille ein Weltbild nach außen projiziert.
Ja, ganz
und
genau.
Dann wahrnimmt.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Und wir können ja mal schauen, wenn wir jetzt sagen, das Bewusstsein ist letztendlich eine Art von Bewusstseinsraum, in dem unser Denken stattfindet. Und ich will das wirklich sehr anschaulich und praktisch machen, weil damit es klar wird, es ist kein nebulöser Begriff, sondern der Bewusstseinsraum ist letztendlich unser Weltbild, also unsere Wahrnehmungsbrille oder unser Wahrnehmungsfilter und letztendlich eine Vereinfachung der Welt, also eine Landkarte, die wir uns zugelegt haben. Mhm. Und wenn wir uns mal anschauen, durch welche Faktoren dieses Weltbild geformt wird, das ist, glaube ich, sehr interessant. Also mal vielleicht noch dazu, das Weltbild selber beinhaltet ja auch das Menschenbild, das Selbstbild, Glaubenssätze, Grundwerte, aber auch das Geschichtsbild. Das ist alles Teil dieses Weltbildes, mit dem wir rumrennen. So, und wenn wir uns mal anschauen, was formt jetzt dieses Weltbild im Laufe der Entstehung? Natürlich erstens unser inneres Wesen, das heißt, wir bringen ja auch irgendwo etwas mit. Mhm. Unser Lebensplan bestimmt ja auch, wo wir inkarnieren, mit welcher Familie, welcher Kultur. Aber dann auch die Konstitution, das eigene Geschlecht, bestimmt ja auch ein Stück weit, wie ich die Welt dann sehe. Also das färbt ja meine Brille ein, durch die ich dann in die Welt schaue. Familiäre Umstände, Erziehungsprozess. Und dann kommen im Grunde eigentlich die Dinge, die jetzt durch die Gesellschaft vorgegeben werden. Also sprich die Schulausbildung, das große Thema der sogenannten Informationswaffen. Mhm. Habe ich auch schon einiges drüber gesagt. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Aus meiner Sicht gibt es drei Arten von Informationswaffen. Das erste ist das Weltbild, was uns vermittelt wird. Das zweite ist die Chronologie, also sprich das Geschichtsbild. Und das dritte ist letztendlich eine Ideologie oder eine Art von Religion oder auch die sogenannte Wissenschaft oder Pseudowissenschaft.
Ja.
Das sind Informationswaffen, die in den Bereich der Bildung geraten. Deswegen sage ich auch immer, Bildung ist das wichtigste Fach überhaupt. Weil mit der Bildung formen wir das Weltbild und mit dem Weltbild agieren wir und handeln wir und treffen Entscheidungen und handeln entweder so, dass es für die Natur oder für die Menschen ist, oder wir handeln dagegen. Das muss man sich wirklich erstmal bewusst machen. Diese gesamten Ausbildungssysteme, die wir in der westlichen Welt haben, bedienen nur ein ganz bestimmtes Weltbild. Ein atheistisch-materialistisches Weltbild. Und dieses Weltbild liefert vielleicht für 3% der Realität eine Erklärung, ein Konzept. Ja. Die 97%, die nicht sichtbar sind und nicht erklärbar sind mit einem rein materialistischen Weltbild, haben aber, sag ich mal, die Haupteinflüsse auf unser Leben. Und das ist fatal, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Ja. Wir gucken quasi durch einen Tunnel durch ein kleines Rohr und wollen jetzt versuchen, oder durch ein Schlüsselloch und wollen jetzt versuchen, den gesamten Raum, der sich dahinter befindet, hinter dieser Tür, wollen wir erfassen. Und nicht nur den Raum, sondern auch, was in diesem Raum passiert. Also die Dynamik, das Leben, was da abläuft. Ja? Und wir haben wirklich nur so einen klitzekleinen Ausschnitt. Ja?
Und extrapolieren das.
Also und extrapolieren das, verabsolutieren das. Ja? Und das ist das Fatale. Mhm. Und mit diesem Weltbild machen wir natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen, gehen unseren eigenen Lebensweg. Ja? Und wenn Menschen jetzt an so einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie merken, die Ängste nehmen Überhand oder die vermeintlichen Unglücke nehmen immer mehr zu und die Schicksalsschläge nehmen immer zu, dann ist es höchste Zeit. Und deswegen reden wir jetzt darüber, das eigene Weltbild zu hinterfragen.
Und vor allem das Selbstbild dann immer wieder mit. Ja.
Weil es hat dann etwas damit zu tun. Ja? Mhm. Dann ist man offensichtlich nicht achtsam genug auf die Hinweise des Lebens, die einem sagen, lass das lieber. Nein, mach ich so. Verstand sagt so. Gefühl sagt, mach's lieber nicht. Und dann, wer hat recht am Ende, das Gefühl. Weil es sich dann doch immer wieder als richtig herausstellt.
Und dann hast du hier gleich
genau, und jetzt können wir mal
die Weltbilder
angucken. Mal. Was für Weltbilder gibt es denn überhaupt, in denen wir uns gedanklich bewegen können? Aus meiner Sicht gibt es nur drei, ganz grob gesagt. Es gibt ein sehr grobstoffliches Körper. Ja? Also der Körper ist die Realität, der Körper ist gleich der Mensch. Das ist die Vorstellung. Ich sage immer, das ist eindimensional, obwohl wir reden von drei Dimensionen. Aber um das abzuheben von den anderen beiden. Dann haben wir eine feinstofflich bzw. feinstoffliche Sichtweise, also mehr und multidimensional. Da gibt es nicht nur den grobstofflichen Körper, da gibt es auch Energiekörper, da gibt es auch feinstoffliche Wirkkräfte, also auch Wesenheiten und sowas. Und dann haben wir noch ein geistig-spirituelles Weltbild, was letztendlich dann auch Aspekte wie Geist, Seele beinhaltet. Ja, also das ist sozusagen der absolute Raum. Das andere, das Stoffliche, wäre sozusagen die Spielwiese, die polare Schöpfungsspielwiese, in der wir uns bewegen. Ja. Und die Frage, die wir uns ja stellen müssen, lautet eigentlich nur, wo bewegen wir uns gerade mit unserem Wahrnehmungs- und Bewusstseinsfokus? Also identifiziere ich mich mit dem grobstofflichen Körper als dem, was der Mensch ist? Oder weiß ich, ich benutze diesen Körper, ich pflege ihn, ich benutze ihn als Tempel? Aber das Wesen, was da drin steckt, ist was völlig anderes.
Ja.
Das heißt, in Abhängigkeit davon, welches Weltbild ich hier verwende, interpretiere ich die Wahrnehmung, die ich von der Realität habe, völlig unterschiedlich.
Absolut.
Und die Krise, die wir jetzt erleben in der Welt, ist eine Weltbildkrise, weil das Weltbild, was momentan in der westlichen Welt vorherrschend war bis dato, ist unzureichend, um den Herausforderungen, die wir derzeit haben, wirklich gerecht zu werden. Wir scheitern gerade an den Grenzen.
Hat uns dahin geführt.
Ja, ja. Und ich würde gerne mal, bevor wir in dieses eigentliche, da kommen wir gleich noch zu, in dieses Bewusstseinsbefreiungsthema noch tiefer einsteigen, würde ich gerne noch mal kurz erwähnen, einfach mal, um den Menschen bewusst zu machen, wie reich jeder Mensch eigentlich ist.
Ja.
Ja, wir definieren uns in der westlichen Welt hauptsächlich durch den Haben-Status. Also was haben wir für...
Und dadurch immer per se Mangel.
Also wir haben immer so, habe ich den Status, habe ich den Titel, habe ich die materiellen Güter um mich herum, dann bin ich der und der. Also erst haben, dann sein. Mhm. Und ich möchte trotzdem mal den Fokus auf was anderes richten, weil aus meiner Sicht hat der Mensch so viele Vermögenswerte, jeder Mensch, ob er jetzt arm lebt, ob er jetzt auf der Straße lebt oder ob er im Schloss lebt, das spielt keine Rolle. Jeder Mensch hat diese Vermögenswerte. Ich möchte das erstmal nochmal betonen, damit man sich mal bewusst macht, auf was für Vermögenswerte, Ressourcen wir eigentlich zurückgreifen könnten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um aus dieser ganzen Krisengeschichte, die wir haben, rauszukommen. Ich fange mal an. Erster wichtiger Vermögenswert ist der Lebensenergiestatus, den jeder Mensch hat. Also das spiegelt sich natürlich auch im aktuellen körperlichen Gesundheitszustand wider. Und dafür ist kein Arzt, kein Heilpraktiker, kein Therapeut zuständig, sondern jeder selber. Das heißt, wie achtsam gehe ich mit mir selber um? Wie liebevoll gehe ich mit mir selber um? Ganz wichtiger Punkt. Lebe ich unbewusst? Habe ich Gewohnheitsmuster, die mich schwächen? Wem soll ich die Schuld dafür geben? Falsche Frage. Mhm. Ich habe sie selber gesetzt.
Ja.
Also kann auch nur ich sie selber ändern. Nächster Punkt ist, wir haben ein bestimmtes Wissen über die Welt und einen bestimmten Erfahrungsschatz. Das heißt also, diese persönlichen Erfahrungen, daraus kann man ja lernen. Und wenn man natürlich sehr unbewusst ist, wird man immer wieder die gleichen Erfahrungen machen dürfen oder machen müssen, bis man irgendwann vielleicht zu dem Erkenntnisschritt kommt.
Unser Seelsorgelehrer sagte, die Menschen erleben viel, aber sie nehmen sich keine Zeit, die Erlebnisse zur Erfahrung werden zu
lassen. Sehr genau. Sie reflektieren es nicht. Sie werten es nicht mal aus.
Sie können es nicht, sie haben keine Zeit, es einzuordnen, weil sie vielleicht bis zum Einschlafen nochmal sich mehr reinschaufeln oder so.
Sie konsumieren.
Die Muße zu reflektieren und dann auch zu beurteilen, das nehme ich mit, ja?
Richtig.
Das kann sozusagen als
Ballast. Und das könnte sehr interessant sein, wenn man mal bestimmte Erlebnisse, auch die nicht so schön waren, wenn man die mit Abstand, wenn man, sag ich mal, wieder ein bisschen Ruhe hat, mal auswertet, warum ist mir das eigentlich widerfahren?
Genau,
hab ich da,
wozu?
Wie habe ich da vielleicht selber Ursachen für gesetzt oder warum ist das richtig
geführt?
Und was konnte ich daraus lernen?
Ja.
Kommen wir noch zu. Dann wichtiger Punkt, Kommunikationsfähigkeit. Wortschatz und die Fähigkeit, auch vielleicht mehrere Sprachen zu können. Das ist eine Ressource. Ein Mensch, der sich klar und verständlich ausdrücken kann, die Gedanken, die er hat, klar und verständlich vermitteln kann, ist sehr wertvoll. Mhm. Auch ein Mensch, der, ich sag mal, zu anderen Menschen sprechen kann, der Dingen anderen Menschen was erklären kann, ja, wenn er klar ist in seiner Bewusstseinsausrichtung. Das ist eine Ressource. Und die kann man, und übrigens, diese ganzen Ressourcen, die ich jetzt hier aufzähle, bis auf eine vielleicht, die kann man entwickeln und vermehren, ja. Also man kommt sozusagen mit einem bestimmten Vermögenskonto auf die Welt und die Frage ist, nutze ich das, vermehre ich es oder verbrauche ich es nur und gehe vorzeitig wieder aus dem Spiel raus. Mhm. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der auch wichtig ist für die Lösung dieser Probleme, die wir heute haben, das Thema Einfühlungsvermögen, Empathie, Mitgefühl und Menschlichkeit. diese Menschlichkeit, die ist momentan, sage ich mal, sehr arg strapaziert, wie wir miteinander umgehen. Weil das Spaltungsprinzip momentan sehr stark hetzt. Das können wir überall sehen.
Wir haben es erlebt, dass alles Menschliche als gefährlich angesehen wurde. Ne?
Ja.
Alles gefährlich.
Und dabei ist es ja klar, nur das Herz hat die Kraft und die Macht, Spaltung zu überwinden, die Gräben zu überwinden, eine Brücke zwischen den oder über die Gräben zu bauen. Das brauchen wir mehr als jemals zuvor. Ja? Wir brauchen Völkerverständigung und nicht Volksverhetzung. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommt was Wichtiges, da werden wir noch mehr darüber sprechen nachher noch. Die Fähigkeit zum lösungsorientierten Denken hat jeder.
Statt problemorientiert.
Richtig. Die Fähigkeit, kluge und präzise Fragen zu stellen und natürlich auch dann nach Antworten zu suchen. Kann auch jeder. Die Fähigkeit, gesunde Gewohnheitsmuster auszubilden. Hat auch jeder. Offenheit, Neugierde und Begeisterungsfähigkeit ist bei vielen vielleicht ein bisschen verschütt gegangen, aber jedes Kind bringt das mit als ganz normale Grundvoraussetzung. Ja. Auch die Bereitschaft, lernen, dazu zu lernen, die hat auch jeder Mensch erstmal in sich. Dann die Fähigkeit, den tieferen Sinn einer Sache zu ergründen. Ich sage immer, es gibt kein Geheimwissen. Wenn man es ernsthaft wissen will, über irgendeine Sachverhalt, das Leben, wenn du dranbleibst, das Leben wird dir diese Informationen liefern oder dieses Wissen dafür. Dann das Thema freier Wille in Kombination mit Disziplin, die uns letztendlich auch in bestimmte Richtungen schauen lassen kann. Also ich nenne das Macht der Entscheidung, und zwar Macht der kleinen Entscheidung. Täglich können wir kleine Entscheidungen treffen, mit denen wir dann riesen Hebelwirkungen erzielen können.
Ich wollte gerade sagen, an der Stelle würde ich sagen, bitte vergesst das mit den kleinen und großen Entscheidungen. Ja, da ist der Schmetterlingseffekt eben ganz eindeutig. Ne, die 36. Stelle hinterm Komma, wenn die auch nur um eine verändert wird, verändert sich, das war in diesen Wettersimulationen, komplett das Wetter. Das heißt, die Unterscheidung zwischen kleiner und großer Entscheidung, die sollten wir vergessen. Ja, weil jede Entscheidung, die wir bewusst treffen, ja, ich mache das öfter zum Beispiel mit dem Fahrrad. Ach, ich nehme mal die erste Querstraße und fahre dann halt so links, ne, Karl-Heine-Straße. Einfach um andere Entscheidungen zu treffen als gestern. Und
vielleicht triffst du dann andere Menschen sogar,
ja,
ne?
Zum Beispiel.
Schon ergibt sich wieder völlig andere Dinge.
Sachen. Also ne, diese Unterscheidung wegzulassen, zu sagen, bewusst, jede Entscheidung bringt sogar Kraft.
Ja.
Ja, jede Entscheidung, die ich bewusst Fälle.
Man könnte sogar sagen, die Entscheidung ist eine Art von Muskel. Es gibt einen Entscheidungsmuskel und den kann man trainieren.
Ja.
Indem man sich ganz klar für eine Sache entscheidet und dann und nicht so, was könnte ich, dieses Rumgezögern. Mach's doch einfach mal und wenn du merkst, es war nicht richtig, korrigierst du. Machst eine andere Entscheidung. Ganz einfach. Dann wirst du auch in deinem Denken viel mehr, nicht nur Entschlossenheit bekommen, sondern auch eine Klarheit.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was jetzt am wichtigsten ist. Diese Klarheit.
Oh ja. Na?
Und dann haben wir noch das Thema eigene Lebenszeit. Die ist ja mehr oder weniger vorgegeben. Wir können natürlich auf die Lebensqualität einwirken.
Absolut.
Und wir können auch auf die Gesundheitsspanne einwirken. Wie lange wir also wirklich beschwerdefrei sind, hohes Energielevel haben, das können wir selber entscheiden. Und natürlich unsere Intuition, die bringt jeder Mensch mit. Mhm. Also ich nenne es den inneren Wahrheitskompass. Ja. Und den kann man natürlich auch dadurch verstärken oder entwickeln ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man mehr auf ihn hört, also mehr auf dieses Gefühl hört in der Entscheidungsfindung als auf den logischen Verstand, und dann hinterher auch mal schaut, wo es einen hingeführt hat.
Oder im Sinne der Normopathie, weil es alle machen.
Ja.
Ja, ich möchte ja dazugehören.
Aber das ist
ja
meist eine Verstandesentscheidung. Und weniger das Gefühl sagt, nee, eigentlich will ich das nicht, aber ich muss oder ich vermeintlich muss ja. Und das ist ja dieses innere Ringen zwischen, sag ich mal, dem Verstand, dem Ego und dem Selbst, dem, der Seele, dem Wesen, die sich durch diese Intuition oder durch das Gewissen einfach ausdrückt. Mhm. Und die Frage ist natürlich, was wäre denn wahrscheinlich für den eigenen Lebensplan, fürs eigene Lebensglück günstiger, auf was ich primär hören sollte?
Ja.
Natürlich, klar, auf das eigene Wesen. So. Und das will ich nur sagen, das sind Ressourcen, die hat jeder Mensch. Vielen ist das nicht bewusst, unbewusst. Natürlich, vieles ist sowieso unbewusst. Aber wenn man es ihm mal bewusst macht, den Menschen, und dann mal sagt, okay, ich könnte jetzt das und das machen. Ich habe die Macht, täglich andere Gewohnheiten zu etablieren. Ja. Und das ist keine Frage immer, ja, da muss man ja ganz viel Geld haben. Das ist Bullshit, sage ich wirklich so. Die Art, wie wir denken, ist nicht von Geld abhängig. Die Art, wie wir handeln, ist nicht immer vom Geld abhängig. Ja? Mhm. Später ist Geld nachher nur ein Spiegelbild dessen, wie du bestimmte Gesetzmäßigkeiten gemeistert hast. Ja, das ist auch noch so ein Thema. Also Geld ist ja nichts anderes als konservierte Lebensenergie. Und wenn man viel Energie davon hat, kann man natürlich mehr damit machen. Mhm. Geld alleine als Selbstzweck macht nicht glücklich, das ist klar. Es ist ein Werkzeug. Ja. Und das sind so Dinge, die müssen wir uns erstmal wieder bewusst machen. Wir sind sehr vermögend, wir haben ein unglaubliches Potenzial. Wir werden deswegen ja auch von anderen Spezies wirklich wohlwollend betrachtet, weil wir so ein Potenzial in uns tragen. Nur das Problem ist, wir selbst sind immer irgendwo noch auf Krabbelebene. Wir sehen uns selber nicht so.
In meinem Buch eine Abbildung eines Bettlers, ja, der den Kopf gesenkt hat und die Hand aufhält, ja, und er sitzt auf einer überquellenden Schatzkiste und bemerkt es nicht.
Und unter genau seinem Bettlermantel
lugt noch der Hermelinmantel. Ja, also dieses Bewusstsein von uns selbst ist für mich immer wieder mit das Entscheidende. Ja.
Das nochmal, um das Thema Bewusstseinsraum nochmal ein bisschen abzuschließen. Ja. Also wir haben ja im Grunde, grob gesagt, drei Arten, wie wir Wirklichkeit betrachten können. Das ist jetzt eine Frage, wie wir uns selber wahrnehmen und was wir für ein Weltbild haben letztendlich. Es gibt einmal das sogenannte, ich nenne es mal Klassifizierungsuniversum. Also das Universum meine ich jetzt das Abbild, das wir uns selber geschaffen haben. Klassifizierung heißt hier, wir haben im Grunde die Welt in Schubladen eingeteilt und haben für alles irgendwo eine Schublade. Und das ist so das klassische westliche Denken. Wir haben also das Lebendige zerlegt, ja, den Menschen zerlegt, die Leiche anatomiert und haben dann alle Einzelteile vermessen.
Hast du die Teile in der Hand, aber was fehlt, ist das geistige Band.
Ganz genau. Das heißt, dieses typische analytische Vorgehen, Spezialistentum, was wir heute alle haben, also im Grunde die ganzen Probleme, die wir heute haben in der Welt, entstehen durch diese Denkweise, durch dieses Schubladendenken. Das ist ja auch Trend, klar. Mhm. Dann gibt es noch eine andere Art von Betrachtungsweise, das nenne ich das Beziehungsuniversum. Das heißt, du lässt das Lebendige heil und schaust einfach an, beobachtest sehr viel, wie agiert ein Mensch mit einem anderen, wie agiert der Mensch in der Natur, was ist für ihn gut, also empirisches Vorgehen. Du machst also den Feldversuch, du beobachtest die Dinge, du lässt sie heil, du zertrennst sie nicht, du tötest sie nicht dadurch. Ja, beobachtest sehr genau. Also so ein gutes Beispiel für dieses Thema wären die 5 biologischen Naturgesetze, die sind empirisch entstanden durch Beobachtung, dadurch auch reproduzierbar als Gesetzmäßigkeiten. Und jetzt kommt aus meiner Sicht das Wichtigste, das nenne ich das Relevanzuniversum, nämlich ist ja schön, was da alles draußen passiert, aber was hat es mit mir zu tun? Wie setze ich es in Beziehung zu meinem Leben? Kann ich überhaupt eine Beziehung erkennen, dass die Dinge, die da draußen sind, auch etwas mit mir zu tun haben? Mhm. Wenn ich das nicht kann, dann bin ich sehr passiv und auch nur so ein Beobachter des Lebens. Wenn ich aber merke, wie das, was draußen ist, einerseits auf mich wirkt, andererseits aber ich auch auf das einwirken kann und es verändern kann, Stichwort vernetztes Denken, dann gehe ich ganz anders in die Welt.
Und welche Felder ich bediene.
Richtig.
Ob ich das Kriegsfeld bediene.
Richtig. Ja, mit was ich in Resonanz gehe, also mit welchem Angebot, nennen wir es mal so, es wird dir medial angeboten, gehe ich damit in Resonanz oder sage ich nein, das ist Lüge, damit gehe ich nicht in Resonanz.
Ja. Ja?
Oder auch wirke ich hier lokal, wo ich bin, oder mache ich mir ständig Gedanken und Sorgen über Dinge, die 10.000 Kilometer entfernt irgendwo sind auf der Welt. Kann ich zwar machen, aber mal ganz ehrlich, es gibt hier zu Hause genug Probleme zu lösen.
Oh ja.
Ja. Und das ist auch so, man wird weggeführt. Das ist nicht jetzt dieses Erlöser-Ding im Sinne von, man wird sozusagen als Wesenheit so weggeführt, sondern man wird mit seinem Bewusstsein und seiner Aufmerksamkeit einfach woanders hingeführt. Und die Probleme, die wir hier haben, immer wieder. Und das machen die Medien, sind Meister darin.
Ja.
Und viele gehen immer noch da voll mit und denken, oh Gott, jetzt machen sich Sorgen, was in China ist, was in Russland ist, was in der Ukraine ist. Ja. Schlimm genug, ja. Aber mal ganz ehrlich, haben wir hier keine Probleme? Haben wir hier nicht wirklich Dinge, die wir selber vor Ort lösen müssten? Ja. Um vielleicht auch auf das Feld so einzuwirken, dass diese Probleme, die dort entstehen, gar nicht entstehen. Darüber müssen wir nachdenken. Und das ist auch Teil der Bewusstseinsbefreiung. Sonst werden wir nämlich immer nur Konsumenten bleiben. Wir konsumieren immer nur, was uns vorgesetzt wird. Auch wenn es totaler Schwachsinn ist, unwichtig ist. Ja. Und das ist so, das ist ein innerer Entwicklungsprozess, den wir selber durchziehen.
Also ich trage jetzt Eulen nach Athen, aber die Energie unserer Aufmerksamkeit wird lassen wir permanent missbrauchen.
Nicht nur das, sie wird gestreut. Sie wird zerstreut auf unwichtige Themenbereiche, völlig unwichtig, die mit unserem Leben erstmal direkt nichts zu tun haben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Damit steht sie uns nicht zur Verfügung, unser Energielevel sinkt und jemand anders sagt nicht mal Danke dafür, der bekommt sie nur.
Genau.
Und parasitiert auf uns. Und das sind so Dinge, die muss man sich wirklich immer wieder bewusst machen. Weil wir führen jeden Tag Dialog mit uns selbst. Und die Frage ist, mit was für einer Haltung gehe ich mit mir selber um? Wie rede ich mit mir selber?
Unbedingt.
Ja? Ja. Und wie oft beschimpfen wir uns selbst?
Der innere Richter.
Muss nicht sein, muss nicht sein. Ja? Und wir können jetzt mal sozusagen den Bogen spannen, wie wir unser Denken auf eine aus meiner Sicht ganzheitlichen Ebene bringen können. Was das ist, kann ich auch gleich nochmal erklären.
Ja.
Und ich würde auch hierzu nochmal ganz was Grundlegendes sagen, dass sich jeder Mensch auch mal bewusst ist, was Denken überhaupt, für Eigenschaften hat, beziehungsweise was wir eigentlich alle nutzen könnten. Also es gibt, sag ich mal so, aus meiner Sicht grundlegende Tatsachen über unser Denken. Das sollten wir uns mal bewusst machen. Das sollte man auch vielleicht schon in der Schule Kindern näher bringen, wie mächtig dieses Denken sein kann. Also die erste wichtige Aussage lautet, wir Menschen können dauerhaft nicht nicht denken. Manche sagen, 50.000 Gedanken haben wir am Tag oder was weiß ich. Ja. Aber versuch mal, nicht zu denken.
Ja, versuchen die Menschen in der Meditation.
Ich weiß, ne? Sie versuchen es. Aber ja. Es ist schwierig, vielleicht sogar fast nicht möglich. Für die meisten nicht, für ganz wenige mag es sein. Also sollte man vielleicht nicht sich deswegen verurteilen, dass man nicht wie ein Yogi ist, sondern man sollte sich dessen zunutze machen. Offensichtlich sind da Gedanken im Wege. Und jetzt kommt nämlich der Dreh- und Angelpunkt.
Welche Art sind die Gedanken?
Also man könnte sagen, unser Verstand will immer beschäftigt werden. Das ist einerseits ein Fluch, wenn man ihn mit Blödsinn füttert.
Ja, klar.
Es ist aber auch ein Segen, wenn ich ihn als Werkzeug richtig zu nutzen weiß. Denken ist eine Gewohnheit, die wir stets ändern können. Gedanken haben eine bestimmte Schwingungsfrequenz, die wir aussenden, ganz messbar eindeutig. Aussenden.
Ja.
Gedanken ziehen aufgrund von Resonanz bestimmte Menschen und Lebenssituationen an. Jede Art von Wahrnehmung ist Resonanz. Ja? Und jetzt kommt's, die Kunst des richtigen Denkens besteht darin, die eigene Aufmerksamkeit auf die für dich richtigen Gedanken zu lenken und diese dadurch zu verstärken. So, das heißt also, wenn wir unser Denken nicht uns als einen unbewussten Gegner betrachten, sondern als ein sehr, sehr geniales Werkzeug. Und dieses Denken muss ja eigentlich nur in die richtige Richtung gelenkt werden.
Mhm.
Und da können wir uns mal angucken, auf welchen Ebenen denken wir eigentlich täglich. Mal ganz vereinfacht gesagt. Grob gesagt gibt es drei Ebenen, auf denen sich unser tägliches Dialogspiel im Kopf abspielt. Einmal die Ebene der Zerstörung, die Ebene der Erhaltung und die Ebene der Schöpfung.
Mhm.
Das Denken in der Ebene der Zerstörung ist, es verneint, es verurteilt, es kritisiert, es tadelt die anderen, es spricht schuldig. Es ist neidisch auf andere, es ist eher pessimistisch, was Zukunft angeht. Braucht man sich ja nur mal selber überlegen, denke ich so? Manchmal schon.
Mhm.
Manchmal sogar auch fast nur. Die zweite Ebene ist das Denken in der Erhaltung. Also man hält den Status quo, man möchte Zustände, so wie sie sind, festhalten. Also man ist sehr dogmatisch, vielleicht auch fanatisch. Man möchte nur das, was da ist, erhalten, verwalten. Ist nicht offen für Neues. Und wenn man sich mal anguckt, warum verändern sich die Dinge in der Gesellschaft nicht so schnell, wie man es gerne hätte? Weil die Mehrheit der Menschen an den alten Dingen festhält. Das ist sozusagen der Status quo. Ich sage mal so, vielleicht 60% der Menschen in einer Gesellschaft, die halten den Status quo. Und dann gibt es vielleicht so 10-15%, das sind diejenigen, die Innovation reinbringen, weil die ständig was Neues wollen. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar, die sind total pessimistisch.
Wobei dieses Spiel ein wichtiges ist. Also ne, wenn wir permanent nur das Alte in den Ausguss tun und nicht sortieren, was uns
Darum geht es. Ja? Es ist nicht alles schlecht.
Nee.
Ja? Aber bei manchen Dingen merken wir, es stagniert und es braucht eine Veränderung. Und die sind ja da, die werden nur nicht zugelassen, weil bestimmte Menschen diese Gedanken nicht einfach denken wollen.
Ja.
Ja? Und diejenigen, die sich abmühen, neue Ideen zu erschaffen, Neues zu erschaffen, also auf dieser schöpferischen Ebene tätig sind, ja? Die auch sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Ja? Also die sehen zwar die ganzen Hetze in den Medien, aber die sehen trotzdem etwas anderes noch dahinter.
Mhm.
Ja, und diese Krise ist ja aufgrund von einer bestimmten Denkweise bei vielen Menschen entstanden erstmal. Weil viele Menschen vielleicht zum Beispiel bestimmten Wohlstand, den sie sich erarbeitet haben, nicht aufgeben wollen, nicht teilen wollen, daran festhalten oder sich damit identifizieren. Also das Ego hat ja diese Tendenz, sich an materielle Güter und Statussachen anzuhaften. Und das ist eine Ego-Krise, was wir auch haben.
Ja.
Weil das Selbst braucht das nicht. Das Selbst möchte
Erfahrung
machen, aber es möchte auch, dass es anderen Menschen gut geht, dass andere Menschen auch es schön haben. Ja? Nicht nur ich, sondern auch dieses Wir. Und wir sehen ja das Leid in der Welt. Und dieses extreme Ungleichgewicht in der Verteilung hängt ja damit zusammen.
Mhm.
Daraus ist ja auch ein bestimmtes Geldsystem entstanden, aus dieser Denkweise, die eben denkt, ich muss es zu mir raffen, und zwar auf eine ganz hinterhältige Art und Weise und so weiter. Das sind ja alles nur die Auswirkungen. Wir reden immer nur über Auswirkungen. Das ist langweilig. Wir müssen über Ursachen sprechen. Und die finden sich in unserem Bewusstseinsraum. Nämlich die Frage, ist dieser Bewusstseinsraum, ist er eng, ist er weit? Und dann, wie denke ich in diesem Bewusstseinsraum? Denke ich eher pessimistisch, optimistisch oder Status quo halten? Ja?
Manipulativ.
Klar.
Oder nicht manipulativ, ja.
Und die Frage, die wir stellen müssen, lautet ja im Grunde, jeder für sich, auf welcher Ebene funktioniert mein Denken täglich hauptsächlich?
Mhm.
Bin ich ein Pessimist? Bin ich ein Optimist? Oder ist mir alles so mehr oder weniger egal und es soll so bleiben, wie es ist, weil daran habe ich mich ja gewöhnt? Ob das vielleicht für meine Entwicklung nicht gut ist, ist egal. Aber ich habe mich ja dran gewöhnt, ich mag es so. Ja. Aber das Leben ist nun mal Veränderung. Das Gesetz der Entwicklung wird die Veränderung herbeiführen. Und es gibt zwei Wege. Entweder akzeptiere ich das und öffne mich dafür, oder ich kriege das Leben in der voller Härte zu spüren, weil ich mich dagegen innerlich auflehne.
Ja.
Also Veränderung wird immer kommen. Das ist die einzige Konstante, kannst du sagen, im Kosmos.
Sagt man, ja.
Sagt man, ja.
Ja, also was andere Transformationen nennen.
Ja, wie auch immer, ja. Das wird ja unterschiedlich dann auch wahrgenommen in dem Moment, wenn eine Veränderung da ist. Ja. Aber es führt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen uns der Veränderung öffnen, sonst überwältigt sie uns. Es ist wie eine Welle, die kommt, die müssen wir sehen, da müssen wir uns bereit machen und entsprechend darauf surfen, oder die Welle erschlägt uns.
Und ja, jeder Widerstand, also Widerstand in dem Sinne von dagegen ankämpfen, macht ja das Feld sozusagen noch stärker. Das heißt nicht, dass ich nicht für mich stehe. Das ist
was anderes, ja.
Ja, das ist der Unterschied. Ja.
Mhm. Ja.
Ja, wobei die Ebene der Schöpfung, also wenn ich sehe, dass bestimmte Kräfte am Werk sind, die unsere Schöpferkraft missbrauchen oder wir sie durch sie missbrauchen lassen. Ohne uns können die gar nichts machen.
Sie brauchen
unsere Schöpferkraft.
So sieht's aus. Ja. Und dann muss man sich nur die Frage stellen, warum machen die das so? Können sie das nicht selber?
Nee.
Offensichtlich nicht.
Schätze mal, dass da bestimmte Verbindungen gekappt sind oder zumindest unterbrochen sind.
Siehst du? Ja. Und darum geht's. Und sich das mal bewusst zu machen, dass die uns brauchen und wir nicht sie.
Mhm.
Ja? Dass wir sozusagen kleine Batterien sind oder kleine Akkumulatoren, die sich nun bewusst werden müssen, wie sie ein bestimmtes pyramidales System, was die Energie zur Spitze bringt, füttern. Und wenn die ganzen Akkus sich dessen bewusst werden, und sagen, nee, da mache ich nicht mal mit. Meine Energie geht jetzt woanders hin.
Auch physikalisch, ne? Du hast in dem Buch über die Pyramiden, dass die Energie tatsächlich
zur Spitze. Richtig.
Ja.
Ja, sie wird immer nur abgesaugt. Deswegen kann auch in der Pyramide ein Körper mumifizieren.
Ja.
Und versteinern und kristall, er wird eigentlich kristallin.
Ja.
Weil die ganze überschüssige Energie wird immer nur abgeführt. Das ist das Spannende, ja.
Ja.
Das ist wirklich das Spannende. Ja,
wir
haben die Ebenen des Denkens. Wir haben die Ebenen des Denkens. Es gibt zwei Arten, wie wir denken können. Wir können einmal auf einer, sagen wir mal, horizontalen Ebene denken. Das tun die meisten analytisch, linear, einen Schritt nach dem anderen, linkshirnig, das ist westliche Welt, ganz fokussiert, eine Sache nach der anderen, die Ebene. Und dann gibt es noch die konzeptionelle Ebene. Ich nenne das mal das senkrechte, analoge Denken, rechte Hirnhälfte. Das erfasst Muster, ist nicht so präzise in der Erfassung wie so ein Laser, so ganz exakt nicht. Das ist eher Mustererfassung, also ein bisschen Unschärfe. Und wenn wir die Sachen aus meiner Sicht kombinieren, erst dann haben wir ein wirklich ganzheitliches Denken.
Mhm.
Es geht also nicht um entweder oder.
Ja.
Also entweder linkshirnig oder männlich, rechtshirnig, weiblich. Nein, es geht darum, das ins Gleichgewicht zu bringen, weil dann geht noch eine dritte Ebene sozusagen auf. Und das ist dann ein völlig anderes Schachspiel oder ein anderes Spielfeld, in dem wir uns gedanklich bewegen können.
Ja.
Weil wir müssen lernen, weil die Welt nun mal ein vernetztes System auch ist. Das kann man ja nur beobachten. Die ist ja sehr komplex geworden. Wir können mit unserer linearen Denkweise dieses System nicht mehr erfassen. Das ist nicht möglich. Wir müssen eine Denkqualität entwickeln im Sinne von Kybernetik, Steuerkreise, Regelkreise, wie also ein Impuls sich in einem System verstärken kann, abschwächen kann, ja, und so weiter. Das setzt aber vernetztes Denken voraus. Das setzt voraus, wir erkennen Muster in dem ganzen Gebilde namens vernetzte Welt.
Und was wahrscheinlich unbedingt einhergehen muss damit, sind, dass wir neue Worte finden oder alte Worte nochmal neu interpretieren. Aber unser lineares Denken von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft zum Beispiel, ne, Ursache, Wirkung, die Quantenphysik sagt, hey, die Ursache kann auch in der Zukunft liegen. Also dass wir dieses unsere Sprache schon überall dieses lineare Denken hat. Und das ist ja in dem Film Arrival, mit der, diese Heptapoden, ne, diese Kreise, wo alles gleichzeitig ist.
Ja.
Und wenn man sagt, Zeit ist eine Dimension. Also unser Denken kommt in unserer Sprache zum Ausdruck und wird dadurch wahrnehmbar.
Richtig.
Ja, und dass wir von einem kriegerischen Denken befallen sind, seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden. Und in uns gesagt, also ich habe jetzt auf gut Deutsch die Schnauze voll. Ja, wir haben genug Blut vergossen. Wir haben unsere schöpferischen Kräfte in Folterinstrumente, die Erfindung von Folterinstrumenten. Ne? Leonardo da Vinci hat Folterinstrumente erfunden. unsere Kreativität, dass wir sie völlig neu einsetzen.
Richtig.
Und da brauchen wir auch tatsächlich eine andere Sprache, aus meiner Sicht.
Ja, nicht nur das.
Ja, und an der Sprache können wir sehen, wie sprechen wir? Wir haben genug gekriegt, hat jemand schon mal vor 30, 40 Jahren. Wir haben genug gekriegt. Ja, also was ist, das, ich schreibe immer nur bekommen. Ja, das Wort
kriegt. Erhalten. Ja,
ja oder erhalten oder so. Brauchen eine andere Sprache.
Ich meine, da machst du ja noch ein ganz anderes Feld auf, weil man muss ja auch verstehen, die Sprache, warten wir noch kurz damit, die Sprache hat sich ja auch im Laufe der Zeit, wurde sehr stark vereinfacht. Also wir hatten ja früher, also ganz früher, ja, jetzt nicht, ich muss das mal erklären, sonst verstehen die Leute mich immer nicht. Also wenn wir von der globalen Einheitskultur noch ausgehen, dann hatten wir ein ganz andere, viel mehr Buchstaben. Also viel mehr Sinnbilder, die ja kodiert sind in Buchstaben. Ja. Mit denen wir auch Dinge ausdrücken konnten. Und je mehr eine Sprache oder der Buchstaben entledigt wird, also das ist ja gekürzt worden, und auch die Anzahl der Worte, desto weniger facettenreich können wir uns ausdrücken, unsere Gedanken. Das ist das Problem.
Ja.
Und dann kommt noch hinzu, dass bestimmte Wortbedeutungen verdreht wurden.
Ja.
So, oder ungenau sind.
Ja.
So, und mit so einem, sag ich mal, Wirrwarr rennen wir halt rum, nennen das Bildung in der heutigen Zeit. Und wundern uns, dass wir in so einer Welt leben, wo wir uns ohnmächtig fühlen und gar keinen Einfluss nehmen können, weil wir nicht klar sind. Wir sind nicht klar, wir haben Nebel im Kopf. Wir haben auch Nebel in Bezug auf die Bedeutung von Sinnbildern im Kopf. Wir sind nicht wirklich, wir müssen wie ein Laserstrahl sein, wir müssen ganz klar sein. Dann würden wir vieles überhaupt nicht, dann würden wir vieles im Ansatz sofort als falsch erkennen, weil wir sofort wissen, wohin das führen kann. Und diese Lernerfahrung machen wir gerade und wir müssen das mal auswerten. Wir haben so viel aufzuarbeiten.
Oh ja.
Ja, wenn man überlegt, die aktuellen Ereignisse. Wir müssen im Prinzip erstmal noch den Wahlbetrug 2020 in den USA, der muss noch aufgearbeitet werden, für die Öffentlichkeit sichtbar.
Immer noch nicht.
Die ganze Pandemie muss aufgearbeitet werden.
Ja.
Und was wir jetzt gerade aktuell erleben, ist eben diese Eskalation. Die muss genauso aufgearbeitet werden.
Ja.
Und zwar so, dass die Öffentlichkeit alle Sichtweisen und Perspektiven auch gezeigt bekommt und nicht nur einseitig und dadurch eine verzerrte Wahrnehmung bekommt und falsche Schlüsse zieht und gar keine Lehren daraus ziehen kann, sondern immer nur hört, ja, der Russe ist immer nur der Böse oder das Virus war immer nur schuld und wir haben ja die tollste Demokratie.
Mhm.
So, wenn das so weitergeht, haben wir keine Lernerfahrung daraus gezogen.
Ja.
Wir müssen, sonst kommen wir nicht auf dieses andere Level, wo alle mal hin sich wünschen oder zumindest, sag ich mal, 10% der Bevölkerung, die das schon begriffen haben.
Ja.
Aber was hilft es, wenn der größte Teil immer noch an dem Alten festhält und das irgendwie, ja, weiß auch immer, kultiviert und konserviert. Das ist das Problem.
Mhm.
Ja, und jetzt gehen wir mal auf das Thema schöpferisches Denken ein. Und wenn man sich die heutige Gesellschaft und Bildung anschaut, dann gibt es so viele Einflüsse, ich habe die wichtigsten mal rausgearbeitet, die unser schöpferisches Denken eigentlich nicht nur verlangsamen, sondern auch zerstreuen und dadurch im Grunde uns auszehren und uns auch selbst dann der Eindruck entsteht, wir könnten am Zustand der Welt nichts verändern. Wir sind ohne Macht, ohnmächtig.
Ja.
Also ich nenne das jetzt hier Verlangsamung der Denkgeschwindigkeit. Also das schöpferische Denken, was der Mensch ja hat, wofür er auch bewundert wird. Wo du auch sagtest, er setzt es für kriegerische Sachen ein, für Waffenentwicklung, für Folterinstrumente. Aber er könnte damit die Erde wieder zum Paradies machen.
Absolut.
Und innerhalb kürzester Zeit.
Ja.
Deswegen müssen wir über diese Sachen sprechen. Also, was verlangsamt unser Denken? Leben nach der äußeren Uhr, klassische Fremdbestimmung. Wenn ein fremdes Zeitdiktat, ein fremdes Zeitkorsett uns zwingt, was weiß ich, um 8 oder wann auch immer irgendwo zu sein zu müssen, bis, was weiß ich, 9 to 5 oder 8 bis 17 Uhr, dann sind wir natürlich mit unserem ganzen Aufmerksamkeitsfokus auf andere Sachen gerichtet. Wir müssen uns morgen in einer Rush-Hour da irgendwo hinquälen im Büro, da müssen wir die Anforderungen von Chef und Co. werden und so weiter. Dann ist es vielleicht noch etwas, was ich gar nicht mag, aber ich muss es ja tun, um Geld zu verdienen. Das heißt, ich stehe ständig unter Zeit- und Gelddruck.
Ja.
Und das fördert kein schöpferisches Denken. Im Gegenteil. Man ist wie ein Automat, so fühlt man sich auch. Und es ist am Abend kaputt. Nicht, weil man sowas Kreatives geschaffen hat und sich daran erfreut, sondern man ist einfach ausgelaugt, weil man seine Aufmerksamkeit auf so viele unwichtige Nebenbaustellen, die eigentlich jetzt mal mit dem wirklichen Menschsein eigentlich wenig zu tun haben. Sie dienen dem System. Das sind alles Systemanforderungen. Ja, das satanische System, in dem wir uns befinden, zehrt uns aus. Wir nähren es, aber der Mensch mit seinen Bedürfnissen fällt hinten runter.
Ja.
Dazu gehört Ablenkung aller Art. Was ich sagte, die Aufmerksamkeit wird komplett zerstreut. Ja. Wir fokussieren uns auf die Probleme anderer Menschen oder auf künstlich geschaffene Probleme. Haben wir jetzt nur genug Erfahrungen jetzt in den letzten Jahren machen dürfen, wenn man es mal sich bewusst macht.
Ja.
Viele Menschen haben ihren Platz noch nicht im Leben gefunden.
Oh ja.
Ja, also ein großes Thema Bestimmung im eigenen Leben. Sie sind eher passiv, reaktiv, konsumieren nur, sind egoistisch oder weisen irgendjemand anders die Schuld für ihr Leben zu. Nach dem Motto, ja, mein Leben ist scheiße, weil du so und so. Mhm. Weil die Gesellschaft so ist. Hallo, wir sind die Gesellschaft. Wir sind Teil des Systems. Jeder füttert jeden Tag dieses System. Also mecker nicht über das System, sondern änder dich, dann änderst du auch das System. Das ist die Botschaft, ganz klar. Informationsinflut. Heute, wir werden zugeschüttet. Mit ganz viel unwichtigen Müll, Zahlen, Daten, Fakten. ZDF heißt nicht umsonst so. ZDF oder RTL, reden, tratschen, labern. Es ist immer nur bla bla blub. Lenkt uns ab, verwirrt uns. Ist keine klare Ausrichtung, totale Reizüberflutung. Und das macht uns kaputt auf Dauer. Dann das schöne Thema sinnlose Diskussion über die Folgen, aber nicht über die Ursachen von Ereignissen. Mhm. Da sind die Medien Meister drin, kann man ja immer wieder sehen. Ja? Führt auch zur Abgabe von Eigenverantwortung und letztendlich wieder Schuldzuweisung. Die anderen, die Bösen, dieser, du, Feindbild, da, pff, Etikett, die sind das. Mhm. Ja? Und das muss man mal irgendwann mal durchschauen, weil es ist immer das gleiche Muster. Es ist ja nicht irgendwie, die sind ja nicht kreativ. Die
das kommen manchmal ins Gähnen darüber.
Müde Lächeln, kann man nur noch sagen. Dauerstress, psychischer Dauerstress. Ängste, Traumatisierungen, ja, Sitzgesellschaft und gleichzeitig aber auch diese Leistungsanforderungen. Das heißt, wir erleben jeden Tag Stress, den wir nicht körperlich immer abreagieren können. Ja. Dieser Stress zehrt uns aus, macht uns schlapp, müde, Burnout und diese ganzen Geschichten, vorzeitige Alterung. Du siehst es überall. Ja. Und ganz wichtiger Punkt, es fehlt ein übergeordnetes Bezugssystem, ein Ordnungssystem, mit dem du sofort erkennen kannst, ob das, was du gerade hörst, ob das für dein Leben Relevanz hat, ob es sinnvoll ist, ob es dir hilft, die Wahrheit zu erkennen oder ob es nur Lüge, Propaganda, Desinformation ist.
Ja.
Und diese Unterscheidungsfähigkeit müsste eigentlich die Aufgabe von Schulen sein. Die müssen den Kindern beibringen, wie sie Wahrheit und Lüge aus meiner Sicht unterscheiden lernen können. Denn nur dann sind sie wirklich auf das Leben vorbereitet, neben bestimmten Fertigkeiten, die sie auch noch vermittelt bekommen haben sollen.
Aber wenn man die Lehrbücher anguckt, ist ja voll von Desinformation.
Von unwichtigen Blödsinn. Einfach nur Schwachsinn, der da drin steht. Völlig unwichtiger Kram. Hat der Relevanz, also das Thema Relevanz, was hat das mit meinem Leben zu tun? Das Kind rebelliert dagegen, weil es sieht da keine Relevanz. Es
die häufigst gestellte Frage an unsere Lehrer von mir. Wozu brauche ich das in meinem Leben? Gerade in Mathe. Ja, oder in anderen Sachen, aber vor allen Dingen in Mathe.
Und dann sagen die Mathelehrer, ja, das ist ganz wichtig, wenn du Mathe studieren willst. Und oder Ingenieur oder was weiß ich, Informatiker werden willst, bla bla bla.
Aber da, wo es wirklich wichtig ist, da war ich dann auch gut. Also wo ich erkennen konnte, dass ich da was mit anfangen
das
konnte.
Das ist jeder. Jeder Mensch, der sieht, dass es für ihn sinnvoll ist, ist motiviert, hat Energie. Das musst du mal beobachten, wenn Dinge sind, die dich langweilen, wie Kaugummi im Gehirn sich anfühlen. Dann schläfst du ein, dann schaltest du innerlich ab.
Ja.
Sind da aber Dinge, wo du einen Bezug zu deinem Leben herstellen kannst, wo du sagst, wow, das ist toll.
Ja.
Kriegst du auch einmal einen Energieschub.
Absolut. Ja.
Und das kommen wir auch zum nächsten, nämlich das Problem, dass die Schule, die Universität, generell, wie Lernen heute praktiziert wird, drei wichtige, Studierhindernisse eigentlich so mitliefert. Die eigentlich die Menschen, gerade wenn man es bei Kindern kann man sehr schön beobachten, die gehen motiviert in die Schule, weil sie wirklich glauben, es geht da toll weiter.
Na klar.
Und nach einem Jahr sind die schon so scheiße. Ja. Welches ist dein Lieblingsfach? Ja, Sport. Okay. Und das andere? Nö. Und die Lehrer auch scheiße und so. Und dann hörst du, es ist schlimm, wenn man das hört, weil die Motivation knickt ein. Ich komme nicht mehr mit. Ich mag das Fach nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Kann das nicht. Warum kannst du das nicht? Ja, weiß ich nicht und so weiter. Mhm. Ja. Haben wir ja auch mit Ricardo gesprochen. Das ist ja genau das Problem. Und ich will es nochmal hier ganz klar benennen. Es sind nur drei wesentliche Studierhindernisse, die einen Menschen daran hindern, wirklich die Dinge, die auf ihn einwirken, die er lernen soll, richtig tief zu verstehen, sodass er auch motiviert die ganze Zeit ist, bis zum Lebensende. Das erste, das unbekannte oder missverstandene Wort. Da sind wir wieder beim Thema Sprache.
Ja.
Man sollte das nicht unterschätzen, weil in dem Moment, wo du einen Text liest, der mit Fremdwörtern gespickt ist und die Fremdwörter nicht erklärt werden, schaltet dein Gehirn ab. Es entsteht in dem Moment eine Gedächtnislücke. Es reagiert mit Stress, weil das ist ja wie Gefahr. Es wird wie Gefahr, also ein fremdes Wort erkannt. Ja, und dann ist ein Teil deiner Energie ist da irgendwie an diese Gefahr gebunden. Die fehlt dir dann wieder für den Rest des Textes, um das zu verstehen. Das heißt also, die Aufmerksamkeit wird gefesselt. Und wenn es nachher sich, sag ich mal, ins Unterbewusstsein verlagert, dann erzeugt das immer so ein komisches Gefühl, so ein Unbehagen, wenn du vielleicht wieder mit so ähnlichen Worten oder Situationen konfrontiert wirst. Ja, keine Ahnung, du hast eine Lücke in deinem klassischen oder natürlichen Lernprozess und plötzlich kommt der Lehrer und nimmt dich dran und sagt, ja, was heißt denn das? Und du weißt genau, scheiße, das ist genau die Lücke. Und dann, dann wirst du vorgeführt vor der Klasse.
Ja.
Ja. Gedemütigt, öffentlich.
Gedemütigt. Ja. Haufen Traumata.
Haufen Traumata. Ja. Gleich ist das Thema, wenn der Stoff zu abstrakt ist. Also nur Theorie, Theorie, Theorie. Und die Kinder sehen da keinen Bezug zur Praxis. Auch die Erwachsenen nicht. Nur die haben sich schon dran gewöhnt. Die schlafen dann regelmäßig ein bei irgendwelchen Präsentationen, weil ist halt so. Ne? Nein, muss nicht so sein. Man kann es anders machen, dass es hochinteressant ist, dass du auch 2 Stunden geballt und gefesselt da sitzt und aufmerksam bist und sagst, wow, hier habe ich wirklich was gelernt. Es ist eine Kunst, auch für den Lehrer, das so zu gestalten. Ja? Und es gibt ja diesen schönen Spruch, es gibt keine schlechten Fächer oder schwierige Fächer, sondern nur Lehrer, die nicht in der Lage sind, es gut zu vermitteln.
Ja.
Oder Lehrbücher, die in der Lage sind, es gut zu vermitteln, den Einstieg zu gewähren. Ja? Und dann haben wir noch das Thema, dritter Punkt ist der sogenannte übersprungene Schwierigkeitsgradient oder Grad. Das heißt, wenn du neues Themengebiet dir aneignest, neues Fach kennenlernst, ja, dir wird nicht gesagt, warum du das lernen sollst, also der tiefere Sinn, warum, was das mit deinem Leben zu tun hat. Und dann steigt man gleich in irgendwelche Formelwerke ein, Mathematik zum Beispiel, dann sitzt du da und denkst, ja, keine Ahnung, wozu soll ich das lernen? Zum Selbstzweck? Keine Ahnung, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Ja. Und wenn du das dann nicht mehr verstehst und das geht ja weiter, nächstes Jahr kommt wieder ein neues, du weißt, du hast da sozusagen eine Traumatisierung, eine Lücke und die ist nicht geschlossen worden.
Ich würde hier noch ein 3a hinzufügen, und zwar die Beziehung.
Ja,
ja. Nur mal ganz, fällt mir jetzt gerade ein, mein Grundstudium in Theologie habe ich in Marburg gemacht. Und da gab es keinen Aufzug oder so, sondern man benutzte die gleiche Treppe und überhaupt. Und es war familiär dort. Das Gefühl, als Student wahrgenommen zu werden. Also wirklich als Mensch wahrgenommen zu werden von den Professoren. Und dann wechselte ich nach Göttingen, zog mit meiner späteren Frau zusammen. Und das war so total anonym. Da gab es einen Aufzug und im Keller waren die Vorlesungsräume. Dann nach der Vorlesung, zack, sind die Professoren ihren Aufzug gezogen. Und das war oberhalb sozusagen der normalen Ebene. Da verschwanden sie. Und es gab keine Beziehung. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist ja extrem bei Kindern, aus meiner Sicht, wenn ein Lehrer beziehungsfähig ist, ja, und wirklich ein Interesse an den wunderbaren Diamanten, sage ich jetzt mal, oder den wunderbaren Geschöpfen da hat, dann kann der auch, sag ich mal, streng sein. Ja, streng und
aber
viel
fair
von den
aber
Verlangen.
Ja.
Aber da ist Beziehung. Aber wo keine Beziehung ist, geht da rein oder sogar eine Abwehr. Auch in meiner Schulzeit.
Ja, und das weiß man aus der Bindungsforschung. Wenn keine Bindung hergestellt ist, kein Vertrauensband da ist, dann können die Kinder nicht lernen. Ganz einfach.
So. Ja.
Und das setzt sich, wie gesagt, weiter nachher fort. Auch in der Erwachsenenbildung ist es auch nicht anders. Wenn da keine Relevanz oder keine Sympathie irgendwo da ist, ja, dann ist es tot.
Also auch da Bindung. Ne? Wenn die jetzt überall von Digitalisierung, der jetzt vielleicht demnächst auch zum Arzt, ne? Über Zoom oder was weiß ich, Digitalisierung der Bildung sprechen, dann gehen wir diesen Fortschritt noch weiter vom Menschsein raus. Ja, weil wir glauben, dass das nur das um das Wissen geht.
Nein.
Es geht um Bildung. Ja, um Herausbildung dessen, was ein Kind hier mitbringt, widerfahren.
Es geht auch um positive Emotionen, weil das ist ja der Dünger, der das Gehirn auch wachsen lässt, vernetzen lässt. Ja. Und diese positiven Emotionen sind mit den Inhalten verknüpft und nicht umgekehrt. Ja. Und nur dann hat das Gehirn auch das scheint wichtig zu sein, sonst ist es so Einheitsbrei. Unwichtig. Ich meine, die Funktion des Vergessens ist ja an sich sehr gut. Mhm. Ja. Nur das Problem ist, wenn die Schule den Kindern unwichtige Dinge beibringt, auch Studium ist nicht besser, dann muss man da ganz schön hart dagegen ankämpfen, durch auswendig lernen, um diesen Mist drin zu behalten, weil das Gehirn wehrt sich dagegen. Würden die es aber anders vermitteln oder mehr Zeit geben, dass man sich den Stoff auch anschaulich selber aneignen kann.
Und verknüpfen vor allen Dingen.
Dann verknüpfst du es und dann ist es überhaupt kein Problem. Ja.
Du hast noch ein...
Jetzt sozusagen, also wir möchten ja nicht in dem
genau,
nur Problem...
Problem,
aber das Problem muss benannt werden, klar benannt werden, damit wir auch klar verstehen, warum die Lösung vielleicht so aussehen kann. Wie können wir also jetzt das schöpferische Denken vieler Menschen oder der sich für berufen fühlt, offen ist, anheben, beschleunigen? Ja? Ganz wichtig, kreatives, schöpferisches Arbeiten ohne Zeit- und Gelddruck.
Spannend, ne? Wenn du sprichst von Beschleunigung, das scheint widersprüchlich zu sein, dass wir entschleunigen, also dieses und Druck, Zeitdruck
vielleicht
rausnehmen.
Nicht gehetzt sein, aber wenn du kreativ tätig bist, dann ist die Gedankengeschwindigkeit ist erhöht.
Ja.
Man muss vielleicht sogar so sagen, diejenigen, die die Anastasia-Bücher kennen von Vladimir Maigret, Da wurde an einer Stelle auch mal ganz klar gesagt, dieses System, was uns derzeit noch nervt, sage ich mal so, ja, wurde installiert, um die schöpferische Gedankengeschwindigkeit der Menschen zu verlangsamen. Mhm. Das ist die Aufgabe dieses Systems. So. Das hat dazu geführt, dass wir sehr materialistisch denken, das Weltbild sehr eng gehalten wurde, der Rahmen, in dem wir uns bewegen können, gedanklich auch sehr klein ist bei vielen. Ja, das ist die Aufgabe von diesem System, um den schöpferischen Impuls im Menschen eigentlich einzusperren. Deswegen brauchen wir eine Bewusstseinsbefreiung und eine andere Art des Denkens. Wie können wir das Bewusstsein befreien? Indem wir erstmal den Rahmen vergrößern, dass wir uns öffnen und sagen, okay, es gibt noch mehr als nur die grobstoffliche physische Realität. Ja, das ist das Erste. Und dann die Frage, mein Denken kann ich nicht ausschalten einfach so, ist auch nicht sinnvoll, aber ich kann es doch zu meinem Freund machen. Ja. Dafür muss ich nur bestimmte Rahmenbedingungen schaffen, die es dann beschleunigen. Das ist ein Prozess. Ich rede jetzt hier, also was ich jetzt hier gerade zeige, ist eigene Erfahrung, gelebte eigene Erfahrung, weil ich kenne beide Seiten, weil ich mich viel mit diesen Themen beschäftigt habe. Deswegen, ich kenne es unter Zeit- und Gelddruck kreativ arbeiten zu müssen, furchtbar. Ja, da kann man nur mit Disziplin und wirklich Wille durchkommen. Ich kenne es aber auch anders. Mhm. So. Das heißt, diese Fähigkeit, die Möglichkeit zu haben, Tag zu träumen, mal wirklich den Gedanken Raum zu geben, nicht in schon vorgefertigten Denkschablonen und Konzepten sich zu bewegen, sondern outside the box zu denken. Ja. Ja, sich zu trauen, das ist auch nächster Punkt, viele trauen sich ja nicht, sie haben Angst, mal wirklich anders zu denken. Ja? Du hast die Professoren gehört, die haben das so gesagt, das ist die Lehrmeinung, das Dogma. Jetzt kommst du daher und sagst, ich sehe es anders. Wie kannst du nur, wer bist du denn überhaupt und so weiter. Ja? Das sind ja so die Stimmen, die in deinem Kopf auch dann drin sind, auch wenn die Professoren schon weg sind. Ja? Aber sich einfach mal sagen, ich traue mich einfach. Ich bin ein Mensch, ich kann denken und ich kann mein Denken auch verbessern, verändern, qualitativ besser machen, indem ich einfach mal rausgehe. So. Mhm. Nächste Sache, die ist ganz wichtig, jeder braucht eigentlich ein Projekt. Und zwar ein Projekt, das Eigenverantwortung fördert. Weil dann wirst du automatisch dich nicht nur entwickeln, sondern du wirst auch anders denken. Ja? Im Grunde ist jeder Unternehmer seines Lebens. Und ein Unternehmer hat so viele Dinge im Auge zu behalten. Ja? Der muss also einen großen Blick haben, der muss also die großen Zusammenhänge kennen. Er muss aber auch fokussiert sein können. Also er hat beide Qualitäten des Denkens entwickelt. Sowohl das senkrechte Denken, wo es um Muster geht und größere Zusammenhänge im Auge zu behalten, als auch dieses horizontale, analytische, wo er eine konkrete Aufgabe einfach mal angeht. Und jeder ist in seinem Leben der Unternehmer schlechthin. Das hat jetzt nichts mit wirtschaftlichem Denken zu tun. Ja? Mach dir die Konsequenzen deiner eigenen Handlung bewusst und denk nicht nur, ach scheißegal, nach mir die Sintflut, sondern dein Handeln, dein Einfluss auf andere Menschen, wie wirkt das auf andere Menschen? Dann wirst du anders denken, du wirst anders handeln, du wirst anders vielleicht die Worte benutzen. Mhm. Worte können tödlich sein.
Eben.
Die Zunge ist schärfer als jedes Schwert.
Ja.
Ja? Das muss man sich mal bewusst sein. Das war ja, was wir über Worte, Sprache gesprochen haben, die Fähigkeit zu kommunizieren. Habe ich dieses Schwert geschliffen? Kann ich mich klar und deutlich ausdrücken? Oder verletze ich mit meinen Worten? Ja? Ganz wichtig. Selbstdenken anstatt Vorgegebenes nur unkritisch glauben. Ja, das ist sowieso der Appell an alle. Selbstverantwortung, Selbstdenken. Ja, selber denken macht schlau, selber essen macht fett, hat mein Mathelehrer immer gesagt. Er hat beides verkörpert, ja, aber ein ganz, ganz herzlicher Mensch. Also wirklich so. Aber das hat er uns mitgegeben, diesen Spruch. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Regelmäßige Naturaufenthalte. Mhm. Das ist also, kann ein Gamechanger sein, kann ich wirklich so sagen. Ja. Denn in der Natur passieren mehrere Effekte. Erstens, wir reinigen uns feinstofflich. Wir gehen in einen anderen Rhythmus rein, wenn wir uns der Natur hingeben. Das heißt, nicht jetzt nur mal 2 Stunden spazieren gehen, sondern mal eine Woche oder 2 Wochen wirklich am besten in einem Wald irgendwo sich aufhalten, vielleicht auch zelten, dass man da wirklich in diesem Rhythmus der Natur eintaucht. Mhm. Dann passieren so viele Prozesse, das ist erstaunlich, das kann man gar nicht alles so in Worte fassen, das muss man gefühlt haben.
Ja.
Sich mit lebendigen Geschöpfen umgeben und nicht nur mit toten Gegenständen. Ja, weil lebendige Geschöpfe fordern auch anders als irgendwelche, Garage voller Ferraris. Das ist unkreativ. Natürliche Lebensweise, und das Wort Lebensweise sagt es ja auch schon, weise Art zu leben. Jetzt guckt unsere Lebensweise an, wir zerstören den Planeten, wir hacken aufeinander rum, wir führen Kriege, wir grenzen Menschen aus, ist nicht sehr weise, die Art, wie wir leben. Kann man einfach so sagen, ja. Bezogen auf das eigene Leben heißt es auch Schlaf-Wach-Rhythmus. Ja? Wir leben in einer künstlich geschaffenen, technokratischen Welt, die einen künstlichen Rhythmus, einen künstlichen Zeitdruck erzeugt. Wir müssen uns ausklinken. Sonst kommen wir nicht mehr zu uns. Wir haben einen anderen Rhythmus als Menschen, Biorhythmus.
Also allein jetzt Winter, ne? Das mit Kunstlicht zur gleichen Zeit die Arbeit beginnt. Und so.
Richtig, genau, dieses Starre. Jetzt kommt aus meiner Sicht also das der absolute Gamechanger. Also das Neben der Natur ist aus, das, aus meiner Erfahrung ist das, was sag ich mal, den Unterschied machen kann. Nämlich sich selbst konstruktive Fragen stellen und dann in sich selbst nach Antworten suchen. Warum? Denken tun wir immer. Wir können das Denken nicht einfach so ausschalten. Das ist sehr, erfordert sehr viel Disziplin. Warum? Müssen wir nicht machen. Mhm. Aber jetzt kommt's. Mit der Frage richten wir unseren Denkscheinwerfer, unsere Aufmerksamkeitsenergie auf eine ganz bestimmte Sache.
Ja.
Und jetzt ist es die Kunst, sich die richtigen Fragen zu stellen. Also nicht so eine Frage wie, warum passiert mir das in meinem Leben? Warum ist die Welt schlecht? Falsche Frage.
Ja.
Stell
ja.
dir eine andere Frage. Was sollen wir daraus lernen? Wie können wir es in Zukunft vermeiden? Wie können wir es anders machen? Wie können wir dafür sorgen, dass es mehr Menschen besser geht? Ja, was ist denn das Grundübel in dieser Gesellschaft? Was spaltet uns denn ständig? Ja, und so weiter und so fort. Und dann kommen wir eigentlich zur eigentlichen Ursache vieler Probleme. Das sind immer die gleichen. Das ist das, was die Verschwörungstheoretiker sozusagen für sich herausgefunden haben.
Okay.
Ja, weil sie diesen Fragen nachgegangen sind. Ja, und die anderen denken ja in diese Richtung nicht, weil sie sich diese Fragen nicht stellen. Wenn du diese Fragen nicht kennst oder nicht dir stellst, kannst du mit den Antworten, die die Verschwörungstheoretiker liefern, auch nichts anfangen.
Mhm.
Ja, das ist also mit das Wichtigste.
Also das ist eine schöne Idee. In dem Moment, wo ich mir selber die Fragen stelle und denen auch nachgehe.
Das ist der zweite Schritt. Ja,
ja, habe ich ja den Fokus meiner Aufmerksamkeit oder meine Energie der Aufmerksamkeit auf meine Fragen gelenkt und nicht auf irgendwas, was von außen vorgegeben
ganz
ist.
Ganz genau, ja. ganz genau. Und das ist unsere Macht. Und das ist also auch eine Ressource. Und wenn man die konsequent entwickelt, also aus meiner Erfahrung ist das das Wichtigste überhaupt.
Ja. Ja.
Neben versuchen, sich naturnah zu leben oder zumindest in diesen natürlichen Rhythmus reinzubegehen, dass man also seine Tageszeit mehr oder weniger selber bestimmen kann. Das ist also wirklich, heute ist es Luxus, was eigentlich absolut. Natürlich sein müsste.
Ja.
Aber das ist wichtig, weil jeder hat einen anderen Rhythmus. Schlafrhythmus, Wachrhythmus, ja. Und nicht durch diese vorgegebenen Zeitkorsetts. Das ist ganz wichtig. Und dann, ganz wichtiges Thema, wir sind ein soziales Wesen. Gesunde Familie gründen, großziehen, glückliche Partnerschaft. Das bedeutet permanente Persönlichkeitsentwicklung, permanente Entwicklung, permanent an sich arbeiten. Das ist nicht einfach nur, jetzt habe ich einen Partner und das ist alles toll. Nein, dann kommen die Widrigkeiten des Lebens, die Umstände und dann muss man sich ja anpassen. Und wenn man es nicht schafft, dann geht es wieder auseinander. Das ist der Punkt. Weil Liebe kann uns am stärksten inspirieren. Das ist das Interessante.
Also für mich heißt Partnerschaft gemeinsam wachsen oder gemeinsam an der Entwicklung.
An der Entwicklung, ja.
Also uns auszuwickeln.
Ja. Also man ist ständig gefordert.
Mhm.
Ja, es gibt im Grunde, ich sag mal so, für einen Mann nur zwei Wege, um nicht zu degradieren. Entweder gründet er eine Familie, das ist der härteste Weg, oder er wird Mönch. Alles andere führt in die Degeneration. So wird es in den Schriften beschrieben.
Okay.
Ja? Also deswegen, es gibt nur diese Möglichkeit. Entweder steigst du auf, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du wirst Mönch, gehst in die Askese, oder du gründest eine Familie, wirst Familienvater und dann hast du richtig Abenteuer.
Ja.
Aber auch die größte Chance zu wachsen, sich zu entwickeln und zu reifen.
Ja.
Oder eben, wenn du das nicht tust, nur so vor sich hin dümpeln, degenerierst du. Ganz einfache Ansage. Muss man mal drüber nachdenken, natürlich.
Ja, ich meine, allein, ich sag mal, Kinder, wer je, ne, Vater, also wir als Männer Vater eines Kindes gewinnen, das ist einfach wundervoll. Ja, ich wäre nicht der, der ich heute bin, wenn ich nicht Vater zweier Kinder geworden wäre.
Ja.
Und du mit deinem Sohn ähnlich.
Genau.
Ja, was das an Tiefe im Leben, an Entfaltung und Entwicklung bringt, ist es unglaublich.
Es gibt aber ja auch Sinn. Es gibt ja auch einen Sinn.
Eben.
Weil sonst agierst du nur und weißt, wofür mache ich das?
Ja.
Für mich selber? Mal ganz ehrlich, so viel brauche ich ja nicht. Aber wenn du weißt, okay, da gibt es noch jemanden mehr, dann bist du anders motiviert.
Ja. Ja?
Und das ist auch das Interessante.
Und das kann auch die Großfamilie sein. Also
ja, ne,
wenn man selber keine Kinder gebären kann oder auch schon drüber ist, wie auch immer. Man sagt, die Freunde sind die Entschädigung für die eigene Familie, also Herkunftsfamilie, dass wir auch eben neue Gemeinschaften bilden. Reik, das war jetzt fast jetzt hätte ich schon wieder so einen kriegerischen Ausdruck gebraucht, wie Trommelfeuer. Nein. Dieses Video sollte man sich nochmal einteilen, weil es ist wieder so gehaltvoll gewesen, wie wir unser Bewusstsein befreien, wo wir ansetzen können. Ich danke dir von Herzen für solche Universitätsprofessoren hätten wir brauchen können damals und könnten wir heute brauchen. Vielen, vielen Dank, Reik Grawe. Und wir sehen uns noch zu einem weiteren Gespräch über Wahrheitsfindung. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Also vielen, vielen Dank, Reik. Und ihr Lieben, ja, wie wir es von Reik gewohnt sind, er gibt uns richtig gut Futter, an dem wir nagen können und uns vielleicht auch reiben können. In jedem Fall führt aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei, dass wir unser Bewusstsein Stück für Stück, Schritt für Schritt befreien von den alten Zwängen und Boxen, in die wir uns haben hineinpressen lassen. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage für heute Tschüss.